Willkommen bei Autorinnen im Porträt, dem Literaturpodcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Autorinnen im Porträt. Hier sind wieder Sarah und Marianne für euch. Und ja, Sarah, wir haben immer noch Winter, es ist immer noch dunkel, wir sitzen hier zusammen, haben uns gemütlich einen Tee gemacht, sitzen bei Kerzenschein. Sarah hat hier so einen schönen Kandelaber stehen und genau, hoffen einfach, dass es bald wieder heller wird. Aber passend dazu haben wir heute ein Thema mitgebracht und auch passend dazu eine Autorin, die sich mit dem Thema Märchen beschäftigt. Und das passt vielleicht noch in die jetzt noch kalte Jahreszeit, oder Sarah?
Ja, auf jeden Fall. Also Kerzen und Lichterketten, die bleiben bei mir über Weihnachten hinaus auch immer fester Bestandteil des Interieurs. Und ja, es ist noch kalt, es reicht langsam, aber so kann man sich's ein bisschen gemütlich machen. Du hast völlig recht. Und ich bin total gespannt, welche Autorin du uns heute vorstellst. Und ich glaube, wir werden auch wieder einiges zu diskutieren haben. Und ja, das Thema ist bestimmt auch für euch interessant. Da gehe ich eigentlich fest von aus.
Es kommt tatsächlich nicht von ungefähr, dass ich mich heute dem Thema Märchen widme. Und zwar hat das damit zu tun, dass ich vor ein paar Wochen auf einen Instagram-Post gestoßen bin. Ich glaube, das war von dem Account Female Gaze. Und da ging es um das Narrativ des Märchens. Also kann man zum Beispiel die Märchen der Gebrüder Grimm heute noch lesen? Sind die noch zeitgemäß? Kann man das den Kindern zumuten? Sollte man das den Kindern zumuten? Und wenn ja, in welcher Form? Und ich habe mir dazu sehr viele Kommentare auch durchgelesen und auch überlegt, inwiefern ich da jetzt in die Diskussion einsteige, ob ich in die Diskussion einsteige. Und ich habe es insofern getan, indem ich da ein Buch empfohlen habe, das ich heute vorstellen möchte. Und zwar ist das Die Sprache der Dornen von Leigh Bardugo. Das hat den Hintergrund, weil wir haben es hier mit sozusagen modernen Märchen zu tun, die aber nicht für sich alleine stehen, sondern ja innerhalb eines Universums eigentlich erzählt werden. Also praktisch eine Geschichte in der Geschichte. Und da so ein bisschen so eine Side-Story sind. Also die funktionieren alle für sich alleine, aber das sind praktisch Geschichten, die sich innerhalb dieses Universums von den dort lebenden Menschen erzählt werden. Und genau, ich habe praktisch die Autorin aber durch diese Märchen erst kennengelernt und damit einhergehend auch ihr Universum. Und wie schon erwähnt, geht es heute um Leigh Bardugo. Sie wurde 1975 in Jerusalem geboren und wuchs in Los Angeles auf. Sie studierte Englisch an der Yale University. Und das Einzige, was ich noch gefunden habe, ist, dass wenn sie nicht schreibt, dass sie als Make-up-Artist arbeitet. Tatsächlich ist von ihr jetzt gar nicht so viel bekannt. Ja, an der Stelle ist das vielleicht jetzt also auch gar nicht so schlimm, weil wir uns ja eh immer hauptsächlich mit den Werken der Autoren beschäftigen und sie für uns ja auch darüber meistens definieren. Wie schon erwähnt, spielt die Sprache der Dornen in einem Universum, das sich Leigh Bardugo erdacht hat. Und hier sind wir im sogenannten Grishaverse. Das ist ein komplexes Fantasy-Universum voller Magie, politischer Spannung und moralischer Grauzonen. Und es ist so, dass manche das vielleicht auch durch eine Netflix-Serie kennen. Also dieses Universum wurde auch verfilmt. Und die Netflix-Serie heißt Shadow and Bone. Genau, ihre Grisha-Trilogie schaffte es sofort auf die Bestsellerlisten und wurde in 20 Länder verkauft. Also es ging ganz schnell, weil ich glaube, die englische Ausgabe erschien 2017 bei Hatchet Children's und 2018 im Knauer Verlag, also die Sprache der Dornen und das Grisha-Universum entsprechend früher. Wir sind ja beide auch jetzt, sage ich mal, nicht so sehr im Fantasy verankert, dass wir da, glaube ich, da komplett den Überblick haben. Genau, es geht da eigentlich um so, epische Heldenreisen, um große Schlachten. Und dieses Buch, was wir aber heute behandeln, behandelt, wie gesagt, die Märchen, die in diesem Universum erzählt werden. Und ich komme jetzt nochmal auf den Post zurück, den ich am Anfang erwähnt habe. Da wurde zum Beispiel sehr viel über das Märchen Froschkönig diskutiert, inwiefern das heute noch erzählt werden kann, dass es eigentlich ziemlich schwierig ist, weil dieser Frosch da ist und dann verlangt von der Prinzessin, ich möchte in deinem Bett schlafen, was halt viele als sehr sexualisiert wahrnehmen. Und dann geht es natürlich auch immer um dieses Phänomen der sehr jungen Prinzessin. Bei den Brüder Grimm sind die ja alle irgendwie so zwischen 14 und 16. Und inwiefern, ja, darf das eigentlich so sein? Und dass natürlich der Vater dann auch von der Königstochter verlangt, ja, wenn du was versprochen hast, dann musst du doch das auch halten. Also gerade beim Froschkönig und dem Eisernen Heinrich, wie gesagt, ich finde es dann schwierig, wenn dem Kind dazu nichts erzählt wird. Also Kinder stellen Fragen, Kinder wollen über Märchen reden. Kinder beschäftigen sich ja mit dem, was sie hören. Und rein vom geschichtlichen Aspekt her, weil die Märchen gibt's nun mal überall, die werden nun mal überall erzählt. Und für mich gehört das einfach so wie Geschichtswissen auch dazu, dass die Kinder auf jeden Fall wissen, dass es die irgendwie gibt. Ob ich die jetzt jeden Abend am Bett erzähle, ist eine andere Geschichte. Aber ich finde, eine Auseinandersetzung damit gehört auf jeden Fall dazu, weil ich kann es ja nicht verdrängen oder irgendwie so tun, als wenn es nicht gibt, ne? Was natürlich nicht heißt, dass man nicht auch andere Geschichten, also es gibt ja tausend schöne Kindergeschichten, die man vorlesen kann. Aber die Märchen gehören einfach mit auch zu unserer Geschichte. Und wenn wir jetzt, ich hole gerade ein bisschen aus, um dann zu Leigh Bardugo wieder zurückzukommen, uns die Märchen der Gebrüder Grimm angucken, ist das auch wieder eine sehr interessante Geschichte, weil es ja hier auch so ist, dass die Gebrüder Grimm die Märchen ja auch nicht geschrieben haben, sondern die haben die gesammelt. Und ich habe dazu vor, ach, bestimmt schon ein, zwei Jahre her, mal eine Dokumentation gesehen, wo dann das auch noch mal ein bisschen erläutert wurde. Und das waren wieder hauptsächlich Frauen, von denen die Geschichten gesammelt haben, was irgendwo auch logisch ist, weil das waren die, die zu Hause waren, die zu Hause die Wäsche gemacht haben, die Hausarbeiten verrichtet haben und sich ja auch oft getroffen haben, während sie ihre Arbeiten verrichtet haben, zum Beispiel genäht haben oder sowas, und sich dabei diese Geschichten erzählt haben. Und die Männer sind dann halt losgegangen und haben dann die gesammelt. Also das war vorrangig, wie gesagt, eigentlich aus den Mündern von Frauen zu hören. Und der Sinn der Märchen war eben auch, Kindern Angst zu machen. Und das natürlich auch eine Art und Weise, die heute nicht mehr aktuell ist. Und wie gesagt, ich finde da immer den Rahmen wichtig. Und ich muss auch sagen, wenn ich an meine eigene Kindheit denke, ich fand viele Geschichten richtig gruselig, weil ich hatte... Bei mir war es so, ich hatte das Märchenbuch unter anderem auch von Hänsel und Grete. Ich hatte da irgendwie so eine Ausgabe, die war übelst gruselig illustriert. Und irgendwie war das so, dass mein Großonkel, meine Großtante das mir irgendwie geschenkt hatten. Und die haben aber nicht gesehen, dass das eine Ausgabe war. Die waren in zwei Teile aufgeteilt und die haben mir praktisch nur den ersten Teil geschenkt. Das heißt, für mich ging Hänsel und Grete eine Zeit lang nur bis dahin, wo die Kinder eingesperrt wurden. Ende. So. Und dann wurde das natürlich auch aufgeklärt und so. Aber ich weiß noch, dass ich das ganz gruselig fand. Aber es war nie so, dass mich das jetzt verstört hat, weil ich habe mich auch sehr gerne schon immer gegruselt, auch als Kind. Und ich glaube, wenn man aber in einem Umfeld aufwächst, wo man sich sicher fühlen kann und wo die Eltern dann einfach reinkommen und sagen, hey, ist alles gut, ist nur ein Märchen. Und das wird deswegen, also meine Eltern haben es einfach auch erklärt. Also ich glaube, wenn das nicht passiert, dann kann das natürlich schon schwierig sein. Siehe Struwwelpeter, ja, da ist nochmal eine andere Hausnummer, ne? Weil der wurde ja wirklich, weiß ich, auch von einem Vater entwickelt oder geschrieben, weil der original die anderen Märchen zu sanft und seicht fand, um sein Kind zu erziehen. Und deswegen haben wir jetzt sowas wie den Struwwelpeter. Also kurz, ne, für alle, die den Struwwelpeter nicht kennen, ganz ehrlich, googelt das. Das ist wirklich, also das ist schon harter Tobak so. Weil die Märchen oder die Geschichten da, die enden im wahrsten Sinne des Wortes eigentlich nie gut. Da geht's immer nur um eine Moral am Ende, die dir sagt, mach das nicht. Und mit diesem Aspekt und diesem Wissen im Hintergrund ist es halt die Frage, was gibt's denn heute so? Also wie sollte man denn heute Märchen erzählen? Und da finde ich, hat die Leigh Bardugo einen sehr, sehr guten Weg gefunden, obwohl ich hier wirklich dann teilweise sagen muss, bin ich mir nicht ganz sicher, ob die für Kinder geeignet sind, weil hier unter anderem auch Themen verhandelt werden, die, glaube ich, für ein Kind teilweise nicht wirklich an manchen Stellen verständlich sind. Also ich würde hier schon sagen, dass sich manche Geschichten oder ein Großteil der Geschichten wirklich erst ab 12 oder vielleicht sogar erst ab 16 empfehlen würde. Also ich denke, es handelt sich hier wirklich eher um Märchen für Erwachsene, also für alle, die etwas zarter beseitet sind. Die können an der Stelle auch eine andere Folge anmachen als kleine Triggerwarnung. Weil hier geht es schon auch um Misshandlung, hier geht es um Vergewaltigung, was nie konkret angesprochen wird, aber was einfach auf jeden Fall klar wird. Und es geht um Rache, es geht um Gewalt und es geht auch um ja, sehr, sehr düstere Geschichten. Es geht um Armut, um die Dinge, die halt auch in diesem Universum einfach passieren und die aber auch sehr nah, für mich fand ich, ja, an der Realität verhaftet sind, wo man sich einfach auch sehr gut drin wiederfindet. Und das ist aber alles, wie gesagt, in diesem Märchenstil verpackt. Was lieber Dogo in Sprache der Dornen, das ist noch eine relativ frische Ausgabe, es ist 2018 bei uns erschienen, 2017 der englische Titel, ist, dass es sich für mich halt eher um eine Geschichte für Erwachsene handelt. Und dieses Buch ist wie folgt aufgemacht. Ich habe es damals gekauft, muss ich ganz ehrlich zugeben, ich war so ein Coverkäufer. Es ist einfach super schön aufgemacht und ich konnte auch so ein bisschen reinblättern. Ihr müsst euch vorstellen, das sind so 6 Märchen und die wiederum sind so illustriert, dass pro Seite kommt immer ein Bild dazu. Also ihr habt so einen relativ breiten Rand und um den Schriftsatz drumherum, pro Seite wird das Bild dann immer weiter ausgeführt und dadurch ergibt sich dann am Ende der Geschichte immer so ein komplettes Bild und ist einfach super schön gemacht. Also super schön illustriert. Das hat mir beim Lesen einfach so viel Spaß gemacht und sehr, sehr gut gefallen und hat mich da komplett abgeholt. Das muss ich wirklich mal so sagen. Wir haben hier auch mit Märchen zu tun. Das hat mich vor allem beim Lesen der ersten Märchen dann überrascht. Die haben alle einen sehr, sehr starken Twist. Also ich dachte am Anfang, dass ich so weiß, okay, naja, jetzt wird wahrscheinlich das passieren und dann reiten alle happy in Sonnenuntergang oder so. Auf gar keinen Fall. Also jegliche Geschichte hat da drinnen ein Ende gehabt, mit dem ich nicht gerechnet habe. Und das war unheimlich gut und auch sehr gut geschrieben, weil es war wirklich auch schlüssig. Genau, jetzt habe ich ganz weit ausgeholt, habe schon über die Gebrüder Grimm geredet, bin jetzt schon zurückgekommen zu Leigh Bardugo. Was ich aber auch noch sagen wollte, wenn ihr da eine grobe Vorstellung haben wollt und jetzt nicht sicher seid, ob das was für euch ist, jetzt schon im Vorhinein, wer die Märchen von Hans Christian Andersen mag, der kann damit, denke ich, in jedem Fall was anfangen, weil ich bin großer Hans Christian Andersen-Fan. Mein liebstes Märchen ist tatsächlich das Mädchen mit den Schwefelhölzern. Viele finden das mega gruselig. Ich finde das sehr schön. Auch als Kind, ich hatte das auf Kassette, das weiß ich noch, und ich habe das als Kind ganz anders wahrgenommen. Ich habe es als Kind nicht so wahrgenommen, dass sie am Ende, Spoiler, stirbt und mit ihrer Oma in den Himmel fährt, sondern ich habe das immer als sehr, sehr warm wahrgenommen und dass sie einfach bei ihrer Oma ist. Ich habe über dieses Thema mit dem Tod gar nicht so nachgedacht. Das weiß ich noch. Das ist mir erst viel später, als ich erwachsen war, bewusst geworden, wie krass das eigentlich ist. Also ich habe da, sage ich mal, heutzutage einen ganz anderen Respekt vor als Kind. Als Kind fand ich diese Melancholie und diese Traurigkeit und wie sie da steht mit den Schwefelhölzern, das hatte für mich eine sehr, sehr starke Bildhaftigkeit und ich konnte mir das immer sehr, sehr schön vorstellen und ich hatte immer diese Wärme, weil ich konnte mir diese Wärme immer so gut vorstellen, wenn sie die Streichhölzer angezündet hat und dann diese Wärme gespürt hat und sich diese Bilder vorgestellt hat. Und da war ich immer voll drinne, also richtig. Und dann war das am Ende für mich dann auch, also wirklich so eine Erlösung, weil ich immer dachte, oh ja, jetzt ist sie bei ihrer Oma und alles ist gut. Aber so, dass das, also man hatte das schon verstanden, aber es war trotzdem, also für mich damals positiv. Und das kam, dieses Bittere, das kam für mich tatsächlich erst im Erwachsenenalter dazu. Ganz komisch. So ähnlich ist es hier tatsächlich auch. Also bei Leigh Bardugo haben wir, wie gesagt, 6 Geschichten. Ich nenne die mal. Hier steht auch die Sprache der Dornen, Mitternachtsgeschichten. Und die heißen Eimer und der Dornenwald, der kluge Fuchs, die Hexe von Dover, kleines Messer, der Soldatenprinz und als das Wasser das Feuer ersang. Also die Titel sind auch schon sehr lyrisch, finde ich. Und ich weiß noch, das letzte war, glaube ich, auch so, dass es da sehr stark auch um Elemente ging. Also es ist zum Beispiel auch nicht immer so ganz klar gegliedert, dass man jetzt sagen kann, das Gute gewinnt gegen das Böse und dass es dann ganz klar kategorisiert werden kann. Und es gibt auch nicht am Ende immer eine Moral, so wie das bei den Grimms der Fall ist, sondern das vermischt sich hier. Und das ist das, was es, glaube ich, auch so nahbar macht und was es auch ja für uns in unserer heutigen Gesellschaft so greifbar macht, weil das ist ja heute auch, also das ist ja das, was heutzutage jetzt auch nicht in dem Sinne gegeben ist, dass man jetzt ganz klar zwischen Gut und Böse unterscheiden kann in unserer Realität. Das ist das, was es halt so spannend macht. Wie schon erwähnt, ist es bei Bardugo so, dass vieles auch am Ende offen bleibt. Also man ist da vielleicht auch mit dem Ende nicht jetzt so zufrieden. Ich fand es immer super, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es mich immer überrascht hat durch den Twist. Aber ich habe jetzt auch Leute kennengelernt, die Twists blöd finden. Und Ja. Und naja, die, oder so Cliffhanger oder so, ne? Cliffhanger hat sie jetzt nicht drin, aber wirklich gibt es so Twists, wo ich so dachte, wow. Ja, und die Sprache ist dabei auch so gehalten, dass die sehr klar ist, sehr nüchtern. Wir haben eine sehr klare Vorstellung davon, wo wir uns befinden, aber es gibt auch die typischen Märchenelemente, dass halt nicht klar ist, wo sind wir genau. Also außer, dass wir wissen, wir sind da in diesem Universum, ne? Das wissen wir aber durch den Anfang des Buches, weil das da erklärt wird. Wir befinden uns direkt in der Geschichte. Wenn was Schreckliches geschieht, ist es auch nicht so, dass dann danach irgendwas Gutes passiert und das dann aufgelöst wird, sondern es wird stehen gelassen und entweder durch den Twist noch verstärkt oder komplett abgeändert. Aber es ist nicht so, dass es eine Art Erlösung gibt am Ende. Das gibt es bei Leigh Bardugo nicht. Und das ist, glaube ich, was so ein bisschen dunkler gehalten ist, weil ich habe tatsächlich dann auch angefangen, diesen ersten Band aus dem Griecher-Universum zu lesen, um mich dann noch ein bisschen mehr reinzufinden. Und habe gemerkt, dass sich das tatsächlich sehr gut liest. Also ich glaube, das ist im Genre Jugendbuch anzuordnen. Muss aber sagen, dass, also das kann man sehr gut auch als erwachsener Mensch lesen. Also es ist nicht so, dass einen das jetzt irgendwie ja zu infantil rüberkommt und man da jetzt so eine Teenie-Love-Story oder sowas hat im Fantasy-Style. Da hatte ich ein bisschen Respekt oder Angst vor, dass mich das dann da überkommt. Aber gar nicht. Nee, also es geht wirklich sehr in Richtung von so Abenteuerromanen. Es ist alles sehr düster geschrieben und es geht auch um eine Heldin, die wir da haben. Also nicht dieses typische Prinz rettet Prinzessin oder so oder Krieger rettet armes Mädchen. Nee, das ist, glaube ich, da alles sehr gut auf Augenhöhe auch beschrieben. Das macht sie sehr gut, da diese Welt zu zeichnen. Und ja, ich bin gespannt, ob ich mich da jetzt reinziehen lasse. Das wäre tatsächlich so die erste richtige Fantasy-Saga, die mich irgendwie packt. Also da bin ich sehr gespannt. Und ich habe ja jetzt auch schon eine Empfehlung von der Autorin, die diese Saga kennt, gehört. Und da lässt man sich ja dann nochmal mehr anstecken. So, genau. Aber bevor ich zu meiner Textstelle komme, Sarah, wie war es denn für dich?
Ja, ich versuche jetzt nochmal auf die Sachen einzugehen zum Thema Märchen. Da hast du tatsächlich einiges angesprochen und ich hatte ja eingangs gesagt, wir haben wieder einiges zu diskutieren. Ich merke aber, dass wir beide uns da wieder mal recht einig sind.
Kein Twist.
Aber ich finde es auch ganz wichtig, nochmal zu überlegen, sind Märchen noch aktuell oder beziehungsweise auf diese Debatte einzugehen, weil ja, ich bin auch nicht da drum rumgekommen irgendwie. Das ist doch immer mal wieder Thema in der Literaturwelt, in dem Kosmos drumherum. Und als du mir erzählt hast, dass es darum heute gehen wird, habe ich mir nochmal Gedanken gemacht, was Märchen für mich bedeuten. Wie das für mich als Kind war, weil das ist schon auch so, als Kind nimmt man das alles ja eben nochmal anders wahr, als wenn man das Märchen jetzt nochmal liest, wenn man erwachsen ist, ne? Und ja, ganz klar, ich glaube, da geben uns sicher viele recht, Erziehung durch Angst ist nie gut zu heißen, ne? Und ich sehe ein, dass der Struffelpeter deshalb so entstanden ist, ist aber auch, glaube ich, nichts, was wir vertiefen müssen. Da sind sich, glaube ich, viele einig und sehen das genauso wie wir. Ich habe Märchen allerdings als Kind wirklich immer geliebt und zwar besonders diese magischen Elemente. Das mochte ich sehr und dann immer diese, wie du es jetzt auch schon gut erzählt hast, diese bestimmte Stimmung, so ein Ambiente, eine Atmosphäre, die dem Märchen einfach innewohnt. Ne? Und natürlich muss man hier auch stark differenzieren, welche Märchen, worum geht's, ne? Also die Grimms Märchen sowie andere Märchen sind ja doch sehr unterschiedlich auch gestaltet oder auch inhaltlich, ne? Und das kommt auf das Kind drauf an, wie viel kann man oder möchte man dem Kind zumuten und auch auf das Märchen. Also eine pauschale Aussage zum Märchen zu machen, halte ich generell für nicht richtig so, ne? Wie gesagt, das Magische hat mich als Kind immer besonders begeistert und ich habe mir dann auch manchmal selber Märchen ausgedacht. Ja, als du das jetzt gerade so gesagt hast, dass du dir die Doku angesehen hast, glaube ich, hast du gesagt, über die Grimms Märchen. Fand ich total plausibel, dass Frauen zusammensitzen und sich die Geschichten ausdenken, weil Frauen ja nun auch eher bei der Kinderbetreuung dabei waren. Klar, die mussten die Kinder auch irgendwie beschäftigen, ne? Ruhig halten, vielleicht auch zum Schlafen bringen. Klar, wie machst du das, ne? Du denkst die Geschichten aus, bringst Kinder zum Zuhören, lässt die so ein bisschen träumen, in andere Welt eintauchen, finde ich total spannend.
Es war aber auch so, dass die sich das einfach gegenseitig alle erzählt haben, bei der Arbeit. Also, wie gesagt, die haben zusammen gesessen, gewaschen, Du weißt ja, das hat ja alles so einen ganzen Tag in Anspruch genommen, wenn du da irgendwie gewaschen hast, dann genäht hast und dann saßen die auch zusammen und haben sich das einfach gegenseitig auch zur Unterhaltung erzählt, so wie die auch natürlich zusammen gesungen haben. Ne? Und das fand ich total spannend. Haben dann die Märchenonkel vorbei, um das jetzt mal ganz flapsig zu sagen, und haben das halt so mitgenommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich finde diese ganze Ursprungsgeschichte zu den Märchen auch einfach unheimlich spannend, weil gerade das Märchen, was ich vorhin angesprochen habe, Hänsel und Gretel, das hat ja seinen Ursprung in ganz vielen Ländern. Da kann man zum Beispiel gar nicht sagen, dass das jetzt irgendwie nur aus Deutschland kommt oder so, sondern das gibt's einfach in ganz vielen unterschiedlichen Versionen, auch aus Italien und Spanien. Und diesen Ursprung, also zu finden, ist eigentlich fast gar nicht möglich. Ist bei anderen Märchen auch so. Gibt da auch diese ganz gruseligen Geschichten zu Dornröschen. Das verschiedenste Version, dass sie zum Beispiel jetzt nicht durch einen Kuss erweckt wurde, sondern der Prinz da wesentlich gewalttätiger vorgegangen ist. Da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Und das ist das, was heute da auch diskutiert wird. Aber da ist natürlich die Frage, ja, das ist, also das würde ich beim Kind nie so erzählen, ne? Und selbst die Grimms-Märchen sind ja heute schon sehr, sehr stark abgewandelt. Also die Original-Grimms-Märchen sind noch um einiges härter als die, die wir heute aus vielen Märchenbüchern kennen, weil ich habe noch bei meinen Eltern eine Version gefunden, wo noch Original-Märchen, also in der Schreibe drinne stehen. Und das ist nochmal ein anderes Kaliber, weil ja doch viele, sage ich mal, durch Disney verkitscht wurden. Das sage ich jetzt ganz hart, wie es so ist, weil ich bin zum Beispiel jetzt nicht großartig mit Disney groß geworden. Also man hat da auch mal ein, zwei Trickfilme oder so im Kino gesehen, aber bei uns gab es tatsächlich andere Sachen, die ich dann auch im Fernsehen oder so gesehen habe. Und ja, dadurch, wie gesagt, auch viel auf Kassette gehört habe oder selber gelesen habe oder vorgelesen bekommen habe und kannte die Märchen dann schon, bevor das irgendwie als Trickfilm dann rauskam. Aber gut, ich bin auch schon ein bisschen älter. Ne? viele sind ja jetzt, keine Ahnung, wenn die jetzt 20 sind, da gab es ja schon 20 so eine Disney-Filme. Genau, Schneewittchen ist ja zwar, also natürlich rede jetzt nicht von denen, so alt bin ich jetzt noch nicht, ne? Schneewittchen ist ja von 1938 oder so, aber viele jetzt, also wenn wir jetzt zum Beispiel von, ja, Ariel, Meerjungfrau, ne, das ist ja, wie gesagt, die kleine Meerjungfrau von Hans Christian Andersen ist da ein ganz, ganz anderes Märchen, weil sie wird ja am Ende zu Schaum, weil sie die Liebe nicht halten kann und gibt sich ja praktisch für ihn auf. Das ist ja ein ganz starker Liebesbeweis, aber halt auch unheimlich traurig. Genauso wie die Schneekönigin. Das ist eigentlich auch ein sehr gruseliges Märchen. Und das ist das, wo ich mich bei Leigh Bardugo sehr stark erinnert gefühlt habe. Und da auch diese Traurigkeit hatte, diese Melancholie. Aber ich finde das dann auch nicht schlimm. Ich finde, das ist was Schönes. Das ist was, was einen einfach auch mal nachdenken lässt und so eine Empathie einfach aufbauen lässt zu den Figuren. Und das muss ja nicht immer nur durch Fröhlichkeit und Happy End passieren oder singen, sondern durch sowas kann das auch passieren, indem man einfach die Trauer oder auch, ja, das Leid mitempfindet, was dann, ja, was es ja nun mal in unserer Welt zum Beispiel dann auch gibt. Das ist ja auch was, was man dadurch lernen kann und mitempfinden kann und worüber man natürlich dann auch in Austausch gehen kann. Ihr merkt, wir sind heute so ein bisschen weit gefasster unterwegs. Und um wieder mal die Brücke zu unserer Autorin zu schlagen, möchte ich jetzt, dass ihr da auch mal eine kleine Kostprobe bekommt, damit ihr wisst, worüber wir hier eigentlich reden und was mir hier so die Stimme in die Melancholie reintreibt. Und ich habe mir dazu das Märchen Die Hexe von Duvar ausgesucht, weil das fand ich mit am besten. Das ist das dritte Märchen aus dem Buch. Und wir befinden uns hier in einem kleinen Dorf, in dem es so ist, dass junge Mädchen verschwinden. Wir lernen Nadja kennen. Nadja lebt mit ihrem Vater und ihrer sehr, sehr kranken Mutter, so ihrem Bruder, in sehr, sehr, sehr ärmlichen Verhältnissen. Dem ganzen Dorf geht's nicht gut. Dann ist es auch so, dass die Mutter stirbt und der Vater sich eine neue Frau nimmt und der Bruder zum Dienst einberufen wird zu dieser Armee, die sehr im griechischen Universum eine sehr große Rolle spielt. Und sie kommt ihrer Meinung nach mit dieser neuen Frau nicht klar, weil Nadja das Gefühl hat, dass sie von dieser schlecht behandelt wird und flieht in den Wald und trifft da auf, ich sag jetzt mal, eine Hexe und kriegt von der erstmal Essen. So, und dann denkt man natürlich, hat man sofort diese Hänsel- und Gretel-Assoziation, na gut, die wird die jetzt wahrscheinlich gleich fressen oder so. Lustigerweise spricht Bardugo das genau dann auch an Also sagt dann sogar, ja, Nadja denkt, das macht sie bestimmt, damit sie mich dann selber in den Ofen sperren kann und fressen kann, und sagt dann aber, dass ihr das egal ist, weil sie solchen starken Hunger hat, dass ihr das egal ist, und warum sollte sie auch zurückgehen, also hin. Und dann ist es aber so, dass sie bei dieser Frau bleibt, weil sich herausstellt, dass sie nämlich dann auch ihre Zutaten, wie gesagt, das ganze Dorf ist arm. Wo kriegt ihr ihre Zutaten her? Es so ist, dass Leute zu ihr kommen und um Gefallen bitten und ihr dafür Zucker bringen, Mehl bringen, Zutaten bringen. Und die Nadja bekommt das dann mit und bleibt eine Weile dann auch bei ihr. Und wir sind jetzt an der Stelle, wo sie sich ja in der Kammer versteckt, weil die Magda, so heißt die nämlich, die in Anführungszeichen Hexe, zu ihr sagt, versteck dich lieber, ich habe keine Lust auf Gerüchte, dass ich hier irgendwie Mädchen entführe. Das heißt, sie spricht das wirklich an, was man eigentlich schon so denkt, ne? Und nimmt diesen Gedanken und widerspricht dem schon mal, wo du dann sofort natürlich dabei bleibst und so denkst, okay, was passiert denn jetzt hier wirklich? Genau, und jetzt sind wir an der Stelle, wo es an der Tür klopft. Magda öffnet die Tür. Die Frau mit der wächsernen Haut stand auf der Schwelle. Fast als hätte sie Angst, sich zu bewegen. Magda wickelte ihre Hände in Handtücher und zog an den eisernen Türen des Ofens. Ein klagender Schrei erfüllte das Zimmer. Die Frau packte die Türpfosten, als ihre Knie nachgaben. Dann drückte sie die Hände an den Mund, ihre Brust hob und senkte sich, und Tränen liefen über ihre fahlen Wangen. Magda wickelte das Lebkuchenbaby in ein rotes Taschentuch und gab das zappelnde und quäkende Ding in die zitternden, ausgestreckten Arme der Frau.
Milaya, summte die Frau. Süßes Mädchen.
Sie wandte Magda den Rücken zu und verschwand in der Nacht, ohne die Tür hinter sich zu schließen. Am nächsten Tag ließ Nadja ihr Frühstück unberührt und stellte ihre Schüssel mit dem kalten Haferbrei für Vlacek auf den Boden. Er rümpfte die Nase darüber, bis Magda ihn erneut auf dem Herd aufwärmte. Bevor Magda ihre Frage stellen konnte, sagte Nadja,
»Das war kein echtes Kind. Warum hat sie es genommen?«
»Es war echt genug.«
»Was wird damit geschehen?«
»Was wird mit ihr geschehen?« fragte Nadja, und eine wilde Schärfe klang in ihrer Stimme mit.
»Irgendwann wird es nichts als Krümel sein«, sagte Magda.
»Und dann was? Wirst du einfach ein anderes machen?
Die Mutter wird lange vorher tot sein. Sie hat das gleiche Fieber, das ihr das Neugeborene nahm.«
Das ist, wie gesagt, harter Tobak und man muss sich drauf einlassen und das wird noch krasser am Ende. Also das ist nur die Geschichte, wo wir erfahren, warum sie die Möglichkeit hatte, in diesem Haus die leckersten Sachen zu zaubern und unter welchen Umständen. Also klar, sie hat magische Kräfte, es gibt magische Elemente. Hier haben wir auch wieder, wie du es vorhin so schön angesprochen hast, das magische Element des Märchens. Aber natürlich auch nochmal auf eine ganz andere Weise, als wir es durch zum Beispiel die Brüder Grimm kennen.
Genau. Sarah, du hast ja ein anderes Märchen aus dem Buch gelesen. Wie war es denn für dich?
Also das, was du gerade gelesen hast, die Stelle war ja schon recht gruselig. Da habe ich gedacht, okay, meins war jetzt ein bisschen milder und man merkt auch, dass du total geübt bist im Märchenlesen. Da kann man richtig gut zuhören. Ich mag das. Das mochte ich auch als Kind schon immer. Man kann das, wenn man das abends vorliest oder so, ich mochte das immer. Man hat dann diese Bilder im Kopf, wie du sagtest auch, das ist immer sehr bildhaft oder es lädt eben dazu ein, sich diese Welten vorzustellen und die dann mit so in den Schlaf zu nehmen. Also das ist schon echt was Schönes. Ja, jedenfalls spannende Passage, was ich gelesen habe. Genau, ich habe auch eine Geschichte, ein Märchen aus dem Buch gelesen, um mir mal so einen Eindruck zu bilden. Was gibt's jetzt für neue Märchen? Und zwar Kleines Messer hieß meine Geschichte. Fand ich total spannend, weil ich wirklich mehrfach überrascht worden bin von der Geschichte. Alleine schon vom Titel. Also ich hatte so eine Assoziation, weiß ich nicht, Knüppel aus dem Sack oder sowas, ne? Wenn man hört Kleines Messer, okay, da hat jemand ein Messer, was irgendwas kann oder so. Aber überhaupt nicht. Da geht's gar nicht drum. Also Kleines Messer, ich sag's jetzt einfach mal, ist ein Name für einen Fluss. Der Name wird dem Fluss gegeben. Und ja, das fand ich allein schon ziemlich cool, dass man da überrascht wird. Was ein gut reinbringt, sind so klassische, repetitive Märcheninhalte, die es auch hier gibt. Es gibt die wunderschöne Königstochter, Jewa. Dann gibt's die Aufgaben, die Verehrer erfüllen sollen, um ihre Gunst zu gewinnen, um sie heiraten zu dürfen. Und dann wird aus einer Aufgabe werden dann auf einmal drei. Also sowas wurde einem dann oder war einem vielleicht auch schon bekannt aus anderen Märchen. Also diese Elemente gibt's schon. Aber dann gibt's eben oft, wie du sagst, kleinere Twists in der Handlung oder eben so Überraschungen, wo man dann merkt, okay, es ist jetzt doch origineller. Es ist jetzt nicht alles das, was ich schon kenne, weil ich viele Märchen gelesen habe oder weil ich damit vertraut bin, sondern es gibt dann eben diese Twists und diese kleinen Überraschungen. Und hier in dem Fall war das eben Jewa. Also es wird relativ schnell klar, dass sie nicht einfach eine hübsche Königstochter ist, sondern dass sie hier ja in dem Märchen auch wirklich eine größere Rolle einnimmt. Ich war sehr amüsiert, weil sie recht schnell dadurch auffällt, dass sie die Entscheidung ihres Vaters, des Königs, hinterfragt. Also sie fragt ihn was, ich möchte das jetzt eigentlich nicht vorgreifen, aber er antwortet ihr dann und sie ist mit der Antwort nie zufrieden, weil er tatsächlich ihre Fragen einfach nicht beantwortet. Dadurch hat man auch beim Lesen den Eindruck, okay, er nimmt die Fragen nicht ernst, er nimmt sie als Person nicht ernst, diesen Eindruck hat man. Und ja, das rächt sich dann auch im Laufe der Geschichte, dass das eben so ist. Das fand ich total toll und das ist dann eben auch, ne, dieser andere Aspekt, was man so sonst vielleicht nicht kennt von hübschen Königstöchtern. Und dann spielt die Natur hier auch eine große Rolle, das Element Wasser, also der Fluss zeigt hier in der Geschichte seine Macht und es hat mir auch sehr gut gefallen, wie atmosphärisch das hier beschrieben worden ist, also literarisch wirklich total toll, da kann man super gut eintauchen. Und was ich am Anfang dachte, vielleicht ist es für mich so ein bisschen kritisch, jetzt in dieses Fantasy-Universe einzutauchen, weil ich mich damit auch noch gar nicht beschäftigt habe, weil das eigentlich auch gar nicht so mein Ding ist. Also unendliche Geschichte, Herr der Ringe, okay, so, das ist so mein Fantasy-Wissen, auf das ich zurückgreife, aber jetzt so neuere Sachen tatsächlich eher nicht. Und das ging ja aber total gut. Also klar, da sind man mal ein, zwei Sätze, wo man merkt, ah, okay, hier hängt auch noch was Größeres dran. Aber man konnte das eben auch unabhängig davon einfach sehr gut lesen und verstehen. Und am Ende gibt's auch nochmal eine sehr explizit ausformulierte Moral. So war das bei Kleines Messer zumindest in der Geschichte. Und da habe ich kurz so ein bisschen gestockt und dachte so, ah, ist das jetzt vielleicht zu explizit? Und aber eigentlich fand ich's gut. Weil da war dann nochmal so ein paar Sachen formuliert, die ich einfach so vorher vielleicht nicht im Fokus hatte. Und dadurch fand ich es dann auch gar nicht störend, wirklich am Schluss nochmal so explizit was auszuformulieren. Und zwar tatsächlich ein sehr schönes Ende. Es ging dann um Freiheit. Und ja, also ich mochte die Geschichte sehr. Wie gesagt, es gab so kleinere Überraschungen, wo ich dann gemerkt habe, aha, okay, das sind dann so Elemente, ne, vielleicht von einem moderneren Märchen. Und dieser Fantasy-Charakter hat für mich halt auch einfach total gut da reingepasst, hat mich jetzt nicht gestört, auch wenn ich da nicht so unterwegs bin. Und mir hat's wirklich gut gefallen und ich muss auch sagen, ich bin total begeistert davon, wie das Buch illustriert ist, wie schön das farbig gestaltet ist. Also es ist auch farbige Schrift, farbige Illustration. Das macht einfach total Lust, das zu lesen und passt einfach total gut zusammen, so, ne? So ein Buch so schön zu gestalten, auf jeden Fall. Und ich habe bei meiner Geschichte gedacht, okay, welches Alter würde ich jetzt denken? Das fand ich nämlich, eignet sich auch gut zum Vorlesen. Wahrscheinlich bei den anderen Geschichten, wie du es gesagt hast, nicht immer, aber das fand ich jetzt auch gut so als gute Nachtgeschichte, hätte ich es mir auch vorstellen können. Und ja, eine super schöne Message und auch so eine kleine schöne Fantasiewelt. Das, ja, hat mir gut gefallen auf jeden Fall.
Ich glaube, wir können bei der Geschichte vorwegnehmen, dass kein Prinz sie kriegt, oder? Das, so viel sei gesagt. Also könnt ihr euch überlegen, wie das Ende wohl gehen mag. Und das ist das, was ja Libor Dogo hier sehr, sehr ausgezeichnet hinbekommt. Also am Ende zu überraschen. Ich glaube, das haben wir jetzt mehr als genug erwähnt. Und ja, damit hoffen wir, dass euch unser kleiner Ausflug in die Welt der Märchen, in die Welt der modernen Märchen im Vergleich zu den heutigen gefallen hat. Und du hast gerade so aufgezuckt.
Mir ist gerade noch was eingefallen, genau, weil du das gerade nochmal so hervorgehoben hast, dass ich den Prinz nicht krieg, genau. Also wer auf vielleicht auch so ein bisschen auf disneyisierte Märchen steht. Es gab vor ein paar Jahren eine Musical-Verfilmung von Cinderella. Und wer auf Musicals steht und auf modernisierte Märchenhandlung, dem sei das echt empfohlen. Also ich habe das inzwischen schon mehrfach geguckt. Es ist selten, dass ich was mehrfach gucke, weil auch die Musik richtig cool ist. Und da ist es nämlich auch so, ja, dass Cinderella sich halt nicht für den Prinz entscheidet. Das ist auch gar nicht so dieses Hauptding. Und das fand ich eben auch mal cool zu sehen, okay, wie kann man das denn in die heutige Zeit adaptieren? Und ja, welche Rolle spielen Frauen und welche Rolle spielt vielleicht auch ein sehr merkwürdiger König heute oder so? Finde ich super in die heutige Zeit gesetzt, macht mir immer wieder gute Laune. Das wollte ich nur nochmal sagen, auch wenn es jetzt mit Literatur nicht wirklich was zu tun hat.
Oh doch, Sarah, oh doch, weil du bringst mich da auch wieder auf eine Idee. Und zwar, ihr kennt ja sicher alle diesen Wintermärchen-Klassiker Drei Haselnüsse für Aschenbrödel, was ja, wie gesagt, Cinderella in der Disney-Ami-Version ist. Und diese Version Drei Haselnüsse für Aschenbrödel ist ja eine Adaption von den Gebrüdern Grimm, aber auch wieder von einer Schriftstellerin. Und die lebte, lass mich lügen, Ende des 19. Jahrhunderts. Ich glaube, das war auch eine ganz krasse Geschichte. Ich glaube, die hat auch sehr unter ärmlichen Verhältnissen gelebt. Aber da müsste ich jetzt wirklich nochmal recherchieren. Das ist jetzt wirklich nur, weil du mir das gerade, also jetzt mit dieser Cinderella-Story kamst. Und die hat eigentlich diese Version des Aschenbrödels geschrieben, die ja wirklich auch nochmal von dieser Aschenputtel-Cinderella-Geschichte abweicht. Weil da hat mir zum Beispiel auch immer gefallen, da schlüpft sie ja auch in die Rolle eines Jägers und eines Jungen und gibt Rätsel auf. Und da ist es schon so, dass wir am Ende dieses Happy End haben, aber sie macht es, sage ich mal, denen nicht so einfach. Da fand ich das interessant, dass da bin ich mal zufällig drauf gestoßen, dass diese Version eigentlich auch von einer Schriftstellerin stammt. Und ich meine, sie heißt Borzina Nemcova. Aber ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Also kann sein, dass ich das nochmal korrigieren muss. Ich glaube, über Märchen, die Herkunft der Märchen, die Geschichte, wie man sie erzählt, könnte ich noch stundenlang reden. Ich glaube, ihr merkt das heute. Wir haben heute auch so ein bisschen ausgeholt. Und möchten euch an der Stelle aber sehr, sehr gerne die Sprache der Dornen von Leigh Bardugo ans Herz legen, wenn ihr den Stil des Märchen mögt, aber euch gerne mal auf ein bisschen, ja, moderne und auch Fantasy-Elemente einlassen möchtet. Und damit leiten wir auch schon zu etwas über, worauf wir uns jedes Jahr sehr, sehr freuen. Und zwar, jetzt ist Februar, das heißt, im nächsten Monat, oh Wunder, ist es März. Und März heißt für uns natürlich als LeipzigerInnen Leipziger Buchmesse. Und das heißt natürlich auch, dass unser Podcast wieder ein kleines Jährchen älter wird. Denn wir haben ja damals 2022 zur Leipziger Buchmesse auch gestartet. Und das feiern wir wieder mit, ja, einer Autorin, die wir interviewt haben. Ich kann es jetzt schon mal so sagen, weil wir haben diese Folge nämlich schon aufgenommen. Und damit wir nämlich uns voll in das Buchmessegetümmel stürzen können und ihr da ganz gemütlich der Folge lauschen könnt, werden wir uns da irgendwo auf Lesungen und sowas rumtreiben. Und genau, da weiß ich gar nicht, was verraten wir da mal. Oh, es wird traumhaft schön.
Das ist sehr schön.
So viel sei verraten. Was hattest du? Du hast das auch eine Idee, sag.
Ich wollte noch sagen, das wird ein absolutes Highlight, weil das wirklich ein super tolles Gespräch war. Nicht nur, weil wir die Gelegenheit hatten, die Autorin selber zu löchern, wie das auch schon bei den anderen beiden Live-Gesprächen der Fall war, sondern auch, weil das sich so schön organisch entwickelt hat und ich auch selber ganz viel gelernt habe noch. Also es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Gespräch geworden. Sei euch wirklich ans Herz gelegt. Hört im März auf jeden Fall unsere ganz besondere Folge.
Genau, und es ist tatsächlich auch eine schöne Überleitung, weil wenn ihr das heute mochtet, dann werdet ihr die Folge im März sicherlich auch mögen, denn da widmen wir uns tatsächlich der Fantasy, der Urban Fantasy, wie wir das gelernt haben. Seid gespannt und wir sagen bis dahin und wenn sie nicht gestorben sind, dann lauschen sie noch heute. Eure Marianne
und eure